Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids.
Korbleger mit Jonas Matisek, Teil 3. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Seid ihr auch schon alle so gespannt, wie es bei Alba in der nächsten Saison laufen wird? Ich kann's kaum abwarten, dass die Saison beginnt. Und ich wünsche dir viel Erfolg, lieber Jonas. Wir sehen uns bestimmt bei dem ein oder anderen Spiel. Und damit geht jetzt weiter zu Teil 3. Findest du es schade, dass Maxi Kleber sich entschieden hat, nicht zu spielen?
Ja, ich glaube, dass das für ihn sehr schade ist. Genau, was da jetzt genau die Gründe waren, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich glaube, das kann außer Maxi und zwei, drei andere Leute eigentlich niemand sagen. Es ist immer schade für einen Spieler, wenn er auch das Gefühl hat, dass er nicht willkommen ist, ob das jetzt berechtigt ist oder begründet ist oder nicht. Er hatte ja anscheinend das Gefühl und ja, deswegen finde ich das sehr schade für ihn, weil sein Land zu vertreten, glaube ich, immer was sehr Besonderes ist und er das mit Sicherheit auch auf jeden Fall machen wollte. Und ja, es tut mir natürlich ja sehr schade für ihn und hoffe natürlich, dass er bei den nächsten Turnieren dann wieder dabei ist.
Im letzten Jahr hattet ihr in der BBL eigentlich eine sehr gute Saison bis zum Viertelfinale. Wie schätzt du die Saison ein?
Die letzte jetzt, meinst du?
Ja.
Ja, es war sehr schwierig. Also wir haben genau eine sehr erfolgreiche Saison in der Regular Season gespielt und haben dann auch tatsächlich gegen den Ulm gespielt, was sehr, sehr stark war zu den Playoffs. Aber wenn man Meister werden will, dann muss man eher mal alle schlagen, ob es im Viertelfinale oder im Finale. Ja, da haben wir einfach tatsächlich letztes Jahr, ich glaube, das erste Mal auch seit einer Weile nicht unseren besten Basketball am Ende der Saison gespielt. Da waren wir auf so einem kleinen Tief und das hat uns sehr, sehr geschadet einfach in der Serie und da ist dann auch immer sehr wenig Zeit, Sachen auszugleichen. Ja, es geht dann immer Schlag auf Schlag und da haben wir nicht geschafft, ja, wieder zurückzukommen, um das noch rumzureißen.
Hast du vor dem Viertelfinale geahnt, dass Ulm so stark sein wird?
Also ich glaube, alle wussten, dass Ulm stärker war als der siebte Platz, den sie gemacht haben in der Saison. Dass sie am Ende so stark sind und am Ende auch deutscher Meister werden, haben, glaube ich, sehr wenig Leute gerechnet und ich war keiner davon, der damit gerechnet hat, dass sie deutscher Meister werden. Aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, wir alle hatten auf jeden Fall auch das Gefühl, dass die zum Ende der Saison gerade sehr stark gespielt haben und ja, sehr gut drauf waren.
Warum glaubst du, habt ihr das Viertelfinale verloren? Was waren die Gründe? Wie seid ihr als Team damit umgegangen?
Ja, also zum einen, weil Ulm halt wirklich gut gespielt hat und wir leider nicht im besten Moment unserer Saisonphase waren. Die haben uns sehr physisch gespielt und haben uns ein bisschen überrannt, was das anging. Gerade auch was Rebounds anging und ja, halt unter die Zweierquote unterm Korb, wo sie immer sehr stark abgeschlossen haben. Das Team hat, fand ich, sehr gut. Also wir haben eigentlich sehr gut darauf reagiert. Gerade nach der ersten Niederlage, die so hoch war und zu Hause war, wo wir alle, glaube ich, sehr überrascht waren, fand ich, haben wir sehr sehr stark zusammen aufgetreten und haben dann gut recovered. Aber ja, es hat dann halt am Ende nicht gereicht, weil die dann auch wirklich stark einfach gespielt haben und es halt auch dann kein irgendwie Glücksfall war, dass sie mal ein Spiel gewonnen haben, sondern haben sehr konstant, sehr gut gespielt. Und ja, am Ende waren wir natürlich alle extrem enttäuscht, mussten dann aber auch natürlich, ja, wir ein Lob an Ulm auf jeden Fall aussprechen und akzeptieren, dass wir diesmal nicht gut genug waren und dann halt unsere Schlüsse daraus ziehen und für die nächste Saison dann besser vorbereitet sein.
Malte hat gerade geschrieben, das ist Quatsch, vielleicht eher andersrum, also bei dem 1 gegen 1.
Ja, das habe ich gedacht, dass er das sagen wird. Ich würde sagen, wir sind, um das jetzt mal hier abzurunden und fair zu bleiben, würde ich sagen, dass wir da immer ziemlich gleich auf sind. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Damit, denke ich, wird Malte auch einverstanden sein.
Wie lange hast du dich noch über die Niederlage geärgert?
Schon noch sehr lang. Und es ist dann auch immer nicht einfach abzuschalten und dann irgendwie ja zu versuchen, seinen Sommer zu genießen und dann wieder anfangen zu trainieren und so. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig und das ist auch was, was ich ja auch lernen muss und jetzt auch vielleicht ein bisschen gelernt habe, dass das im Leben dazugehört und auch im Sport dazugehört, auch mal so zu verlieren und auch mal früh auszuscheiden. Und ja, es war nicht einfach und hatte ich noch auf jeden Fall lange mit zu kämpfen, aber ja, ich glaube, jetzt habe ich es mittlerweile ganz gut verdaut und kann wieder den Blick nach vorne richten auf die nächste Saison.
Ärgerst du dich sonst auch lange über Niederlagen?
Ja, ich bin immer jemand, der sich immer ziemlich lange ärgert. Das ist bei uns immer ziemlich schwierig, weil wir alle 2 Tage Spiel haben. Da muss man dann schon wieder nach vorne schauen, aber nach so einem Spiel, wenn wir nicht gut spielen und verlieren, dann liege ich abends schon mal noch ein paar Stunden im Bett und ärgere mich drüber.
Findest du, dass Ulm verdienter Meister geworden ist?
Auf jeden Fall. Ich fand, dass sie es sehr verdient haben. Sie haben wirklich unfassbar cool und schön Basketball gespielt. Es war sehr schön anzuschauen und sind auf jeden Fall absolut verdient deutscher Meister geworden.
Welchen Spieler fandest du in der letzten BBL-Saison am schwierigsten zu verteidigen?
Naja, ich würde fast sagen, Dos Santos, gerade auch gegen Ende der Saison, wo er ja wirklich ja alles gemacht hat und sehr schwierig zu verteidigen war und extrem guten Basketball gespielt hat, könnte man, denke ich, schon ihn sagen.
Du hast dir in der letzten Saison die Hand gebrochen. Wie ist das passiert?
Das war ziemlich unglücklich. Bin unglücklich gestolpert und dann gegen die Ferse von Ben Lemmers gefallen. Und ja, hab dabei meinen Finger, also es ist der Hacken gegen meinen Finger geknallt und irgendwie hat mein Finger gehalten. Die Ärzte und ich wissen auch nicht ganz warum. Und hat dann so viel Druck auf meine Hand ausgeübt, dass dann meine Hand gebrochen ist. Ja, das Gesicht habe ich auch gemacht.
Wie lange hat es gedauert, bis du sie wieder richtig nutzen konntest?
Ich wurde dann eine Woche danach operiert, und hatte dann, glaube ich, 2 Wochen so eine Art festen Gips drum, dass ich sie gar nicht bewegen konnte. Also konnte sie quasi 3 Wochen gar nicht bewegen. Und dann durfte ich danach, hatte ich so eine, habe ich immer so Übergangsschienen bekommen. Da wurde ich auch sehr, sehr gut betreut, dass ich immer mehr, ein bisschen mehr bewegen durfte, Tag für Tag, Woche für Woche. Ab der dritten Woche, also die ersten 3 Wochen gar nicht und dann ab der dritten Woche ein bisschen mehr. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie schnell deine Finger einrosten und steif werden und sowas. Das war auch sehr unangenehm und hat immer sehr, sehr weh getan und musste ich viel Physiotherapie machen, um das überhaupt wieder so ein bisschen geschmeidiger hinzukriegen. Aber ja, ab 3 Wochen durfte ich sie langsam wieder bewegen und ab 7 Wochen, also 6 Wochen nach der OP, insgesamt 7 Wochen nach der Verletzung, durfte ich wieder anfangen zu trainieren und nach 8 Wochen habe ich dann auch schon wieder gespielt.
Glaubst du, dass ein Vorteil für dich da ist, dass du Linkshänder bist?
Das glaube ich eigentlich nicht. Also manchmal, ja, manchmal kann es ein kleiner Vorteil sein, wenn Leute einen nicht so gut kennen. Aber gerade auch, das war, glaube ich, eher früher in der Jugend ein größerer Vorteil. Aber jetzt, wo heutzutage, wo man auch sehr viel Scouting betreibt und alle Teams eigentlich jeden Spieler kennen, ist es, glaube ich, nicht mehr so ein großer Vorteil.
Ihr habt in der letzten Saison über 70 Spiele gemacht. Wie gut konntest du damit umgehen? Warst du irgendwann erschöpft?
Ja, erschöpft ist man sehr häufig auch während der Saison. Gerade wenn man Phasen hat, wo man ja teilweise mehrere Wochen hintereinander, 3-mal in der Woche, 3-, 4-mal in der Woche spielt. Da war ich zwischen denen auch sehr erschöpft. Ist dann zum Ende hin nochmal besser geworden. Wenn dann auch so ein Ende in Sicht ist, dann kriegt man immer nochmal so ein bisschen mehr Energie. Aber das ist schon was, womit man immer zu kämpfen hat in der Saison.
Was machst du, wenn du merkst, dass du nicht mehr kannst?
Wenn ich merke auf dem Feld, dass ich nicht mehr kann, dann lasse ich mich auswechseln. Das ist bei uns auch immer sehr, Also das ist was wir auf jeden Fall auch sehr forcieren wollen, dass Leute nicht spielen sollen, wenn sie erschöpft sind. Also ist jetzt auch nicht was man sagt, du darfst nicht irgendwie dich auswechseln lassen, wenn du kaputt bist, sondern das ist eher auch immer ein Zeichen dafür, dass du halt alles gegeben hast und dann eine kurze Pause brauchst. Und dann ja, zeigen wir immer dem Co-Trainer an, dass man ausgewechselt werden muss und dass man dann eine kurze Pause kriegt, um wieder Luft zu holen.
Es gab in der Saison auch Kritik gegen Israel Gonzalez. Wie findest du ihn?
Ja, ich mag Isra sehr. Persönlich als Menschen ist ein toller Mensch, ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch. Und als Trainer mag ich ihn auch sehr. Ist ein junger Trainer mit neuen Ideen und mit einem sehr modernen Spielstil, was auch immer nicht einfach ist und vor allem auch mit einer jungen Truppe, die wir auch wieder waren und sind, ist das auch immer nicht einfach. Deswegen ja, gibt es da auch noch immer Phasen, wo man vielleicht nicht so gut spielt und der Trainer ist dann immer der erste und leichteste, den man da in die Kritik nehmen kann. Ja, aber ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und mag ihn auch als Trainer sehr.
Was macht ihn für dich zu einem besonderen Trainer?
Ja, ich finde, dass er sehr nahe zu den Spielern ist. Das liegt auch bestimmt daran, dass er halt vorher Co-Trainer auch war. Das hilft ihm sehr, ja, halt so ein bisschen, ja, die Beziehung halt zu den Spielern zu führen und so ein bisschen das Verständnis für Spieler zu haben. Ja, das finde ich macht ihn so ein bisschen aus. Und dazu hat er auch, ja, guckt, glaube ich, extrem viel Basketball und hat extrem viel Ahnung vom Basketball und das wird ihn auch noch als Trainer, glaube ich, sehr weit bringen.
Was erwartest du im Allgemeinen von einem Trainer?
Uff, da könnte man ja Stunden drüber reden. Also zusammengefasst erwarte ich allgemein von einem Trainer, dass er ja also schon sehr also eine Führungsrolle einnimmt und das Team zusammenhält und ja versucht irgendwie ja das Beste aus jedem Spieler rauszuholen. Das muss man manchmal, glaube ich, auf unterschiedlichste Weise mit den Spielern machen. Also der eine muss ein bisschen härter rangenommen werden, der andere muss, dem muss man dreimal auf die Schulter klopfen, dass er besser spielt. So, also da muss man als Trainer, glaube ich, so ein bisschen das Feingefühl haben, wie man mit den Spielern umgehen muss. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann, ja, genau, finde ich, macht ein Trainer, also einen sehr guten Trainer auch aus, wie er zum Beispiel im Spiel dann auf Situationen reagiert und das Team dann neu einstellt und ja, dann so ein bisschen, ja, das nochmal verändern kann. So diese Ja, so dieses kleine Extra dann hat, um dann vielleicht knappe Spiele entscheiden zu können.
Wenn du einem Spieler oder einer Spielerin eine Fähigkeit klauen könntest, wie bei Space Jam, was würdest du klauen?
Was würdest du klauen? Ich glaube, da, genau, weil mein Körper, glaube ich, so ist, wie er ist und mir das jetzt nicht so viel bringen würde, wenn ich jetzt richtig hoch springen könnte, weil ich dann trotzdem wahrscheinlich nicht so hochkommen würde wie ein Chris Cumaggi, würde ich einfach mal sagen, ja, würde ich entweder die Handles von Kyrie Irving mir klauen oder den Wurf von Steph Curry.
Guckst du dir auch die Spiele der Alba Frauen an?
Ja, letztes Jahr habe ich mir sehr viele Spiele angeguckt und war auch in den Playoffs bei einigen Spielen live dabei, auch unter der Saison schon ein, zwei Mal. Und zum Ende hatten wir dann ein bisschen mehr Zeit, auch vorbeizugehen und haben uns dann viele Playoffs-Spiele angeschaut.
Was würdest du machen, wenn du kein Basketballprofi geworden wärst?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht genau. Er hatte keinen so richtigen Plan B, also habe mein Abitur gemacht, um auf jeden Fall dann was, wie die Eltern immer sagen, in der Tasche zu haben. Aber hatte mir danach keine großen Gedanken gemacht, was ich sonst geworden wäre. Ich glaube aber, dass es mich immer irgendwie zum Sport getrieben hätte und ich irgendwas in Richtung Sport gemacht hätte.
Was machst du, wenn du mal keinen Basketball spielst?
Ich kein Basketball spiele, versuche ich viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, mit meiner Familie, die auch hier in Berlin ist. Ja, wir treffen uns ganz häufig auch mit Mitspielern tatsächlich, die ja auch abseits des Feldes auch meine Freunde sind. Treffen wir uns häufig und machen so Spieleabende, spielen sehr gerne Gesellschaftsspiele, zusammen, keine Ahnung, zum Beispiel die Siedler von Katan spielen wir zurzeit auch sehr viel, macht auch sehr viel Spaß, das Spiel. Ja, das sind so die Sachen, die ich häufig mache. Da kannst du Malte auch fragen, da bin ich auch besser als er. Wird er auch sagen, nein, aber auch da bin ich besser als er.
Guckst du Basketball im Fernsehen und wenn, lieber NBA oder BBL und Euroleague?
Also ich versuche auch viel Basketball im Fernsehen zu gucken. Manchmal funktioniert es mehr, manchmal weniger, je nachdem wie viele Spiele wir haben. Aber ich gucke nur BBL und Euroleague. Das macht mir deutlich mehr Spaß, die Spiele zu schauen.
Welchen Spieler sollte ich unbedingt mal interviewen, zu dem du den Kontakt herstellen kannst?
Lorenz hast du ja schon interviewt. Malte auch. Ja, von den Berliner Jungs gibt's natürlich viele und von den Alba-Spielern natürlich viele, aber das wäre ja wahrscheinlich, ein bisschen zu einfach. Hast du auch schon so Leute aus anderen Teams interviewt, aus anderen BBL-Teams?
Ja. Wie gesagt, Lorenz Brennecke, Basti Dorit habe ich interviewt, Paul Zipser, Bennett Hund, Alex King, Carsten Tada, ja.
Das sind ja schon eine Menge. Ja, ich habe gerade zum Beispiel ja bei dem Global Jam habe ich mit Elias Baguette zusammengespielt. Das ist ein Berliner Junge, der jetzt in Crailsheim spielt. Der wäre bestimmt auch interessant, so als Berliner in Crailsheim zu leben und zu spielen. Ist ja bestimmt auch mal ganz interessant mitzubekommen. Das wäre auf jeden Fall jemand, den man interviewen könnte.
Letztens habe ich Thomas Vogel interviewt, den kennst du bestimmt auch von Alba Berlin. Thomas Vogel, ja. Der hat das Gleiche gesagt, dass ich den auch interviewen soll.
Witzig. Das ist ja interessant.
Welche Frage sollte man dir unbedingt mal stellen?
Uff, du hast schon sehr viele sehr gute Fragen gestellt. Welche Frage sollte man mir unbedingt mal stellen? Ob ich schon mal eine 180 beim Darts geworfen habe, würde ich mit Ja beantworten.
Okay, sonst hätte ich sie gestellt, aber ja.
Ach so, verdammt. Habe ich jetzt vorweggenommen.
Danke, dass du den Podcast gemacht hast.
Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Und jetzt ist das Interview vorbei. Nächste Woche machen wir mal was anderes. Wie wär's mit einem kleinen Ausflug nach Asien? Ich habe da einen Gesprächspartner gefunden und der hat mir viele coole Sachen erzählt über Basketball in China und was Alba Berlin damit zu tun hat. Nächsten Samstag an dieser Stelle. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, euer Emil.